Achtung, Achtung! Hier spricht die Grauzone, Deutschlands führendes Meinungsmagazin für reaktionäre und libertäre Umtriebe. Bei uns herrscht striktes Anschnallverbot, also machen Sie sich gefasst auf politisch unkorrekte Unterhaltung, radikale Zeitgeistzersetzung und gelebte Nostalgie. Jetzt Rundfunkbeitrag verweigern und Grauzone abonnieren. Es lohnt sich. Und jetzt viel Spaß mit der Sendung.
Herzlich willkommen zu einem neuen Grauzone Audio Podcast. Mein Name ist Florian Müller, ich bin der Chefredakteur der Grauzone und ich muss mich als erstes für unsere Arbeit entschuldigen, denn wir haben jetzt seit einigen Wochen, wenn nicht sogar Monaten, keinen Audio Podcast mehr auf die Beine gestellt bekommen und wollen das jetzt auch wiederbeleben. Wir starten heute mal in der Konstellation mit meiner Wenigkeit und mit Maximilian Kneller, unserem Redakteur. Hallo, Max.
Hallo, guten Tag.
Ja, warum haben wir zwei uns zusammengefunden? Denn es gibt eine Art aktuellen Anlass, kann man sagen. Und es ist aber auch ein Thema, was uns in der deutschen Politik jetzt eigentlich seit Jahren, wenn nicht sogar ja über 10 Jahre jetzt schon aktiv begleitet. Denn es geht um die Kernkraft und den Ausstieg aus der Kernkraft. Und du, lieber Kneller, warst ja tatsächlich vor Ort bei der Sprengung des Kühlturmes, des Kernkraftwerk Gund-Remmingen. Hast dir das, wie viele andere auch, angeschaut, wie diese riesige Komplex sich in Luft aufgelöst hat und unsere Energiesicherheit dann Stück für Stück zerstört wurde. Erzähl mal, wie kamst du auf die Idee, wie ist das abgelaufen, was waren da die Eindrücke vor Ort?
Ja, dazu muss man sagen, ich bin der Quotengeisteswissenschaftler in der AG Kernkraft, der AfD-Bundestagsfraktion. weil ich zufällig auf dem gleichen Flur wie Dr. Paul Schmidt bin und der war jahrelang Betriebsingenieur im Kernkraftwerk Philippsburg und hat dann sich mit mir darüber immer unterhalten und war dann auch dafür, dass ich Politologe bin, doch recht fundiertes Wissen über das Thema beeindruckt und hat gesagt, ja, willst du da nicht mitmachen? Und das waren halt sonst, sage ich mal, ganz vorsichtig größtenteils etwas ältere Parteifreunde, die eher den Fachbezug haben und nicht so den Bezug zu Medien. Und dann haben die gesagt, ja, möchtest du nicht mitmachen, du hast ein bisschen mehr mediale Affinität und kannst das Thema ein bisschen gefälliger aufbereiten. Das war so der Gedanke. Ich gesagt, so klar, klar, gerne. Und das war auch der erkenntnisleitende Gedanke dahinter, dahin zu fahren nach Gund-Remmingen und sich das anzugucken. Und deswegen, also ich bin da quasi für die Bundestagsfraktion hingefahren. Das hat sich dann am Vorabend noch endgültig geklärt, dass ich fahre. Da hatte ich noch kurz Kontakt zu Götz Frömming. Gesagt, nee, mach das mal, das ist gut. Und bin dann eben morgens ab den Top-Job gezogen. Meine Frau war auch ganz begeistert, um 4 Uhr aufgestanden, schnell geduscht. Und dann um 5 Uhr die Karre getankt und dann Richtung Gund-Remmingen gehetzt. Und ja, da im Schlamm gestanden für 2 Stunden in der Kälte bei Regen, um dann wieder 6 Stunden zurückzufahren. Also das war echt ein entspannter Samstag, sag ich mal.
Ja gut, für die es nicht wissen, Gund-Remmingen ist es müsste Schwabenland sein, ne? Also
Bayerisch. Ist es Bayerisch? Bayerisch-baden-württembergische Grenze, so.
Ja, okay. Und Gund-Remmingen, ich sage ja auch immer Gund-Remmingen, wie viele andere auch, aber es ist ja tatsächlich Gund-Remmingen, war eins der letzten 6 Kernkraftwerke, die in Betrieb waren. Denn, also viele wissen es ja nicht, wir haben ja schon relativ früh auf Kernkraft gesetzt in Deutschland. Die ersten Kernkraftwerke wurden ja schon in den 60er Jahren in Betrieb genommen. Damals war das ja der letzte Schrei, kann man ja sagen. Das waren aber noch Kernkraftwerke mit eher kleinen Kapazitäten. Da gibt es Nettoleistungen von 25 Megawatt, 17 Megawatt und so weiter. Und die sind natürlich mit der fortschreitenden Technologie immer weiter gestiegen. Und die Kernkraftwerke der, ich sage jetzt mal vorsichtig, der neuesten Generation in Deutschland, das stimmt halt nicht ganz, weil es mittlerweile viel, viel weitere Generationen gibt. Das waren halt 6, die eben auch als letztes in Betrieb waren und die halt dann Bundeskanzlerin Merkel mit ihrem Atomausstieg sozusagen abgesägt hat. Und genau, Gund-Remmingen ist dann 2021 außer Betrieb gegangen, genau wie eben auch Grohnde und Brockdorf. Das sind alles 3 Kernkraftwerke mit 1400 Megawatt Nettoleistung, für die Datenautisten, die es interessiert. Und als die zwei letzten außer Betrieb gehenden Kernkraftwerke war es dann Emsland und Neckar-Westheim. Die sind dann Mitte 2023 vom Netz gegangen, wodurch dann unser Kernkraftausstieg geglückt ist, in Anführungsstrichen. Kneller, wie war es denn vor Ort? Also ich habe auch einige Aufnahmen gesehen, es waren ja auch tatsächlich viele jubelnde Leute da, viele Presse da. Würdest du sagen, dass die überwiegende Mehrheit da halt wirklich grüne Klatscher waren, die sagen, okay, jetzt haben wir es geschafft, endlich sind wir diese schmutzige Energie los?
Ja, also erstmal muss man sagen, wir waren da mit einem Stand vor Ort, also die Partei selber, der Kreisverband, und da war ich schon überrascht. Also es waren halt Leute, die wirklich auch aus dem Ort kamen oder aus der Umgebung, und die haben halt erzählt, dass das hier eine super, ja, der super Wirtschaftsmotor war für den Ort, ne? Weil irgendwie, die meinten, dass da noch bis in die 70er Jahre hinein der Feuerwehrmann mit der Trompete nachts die Leute, die anderen Feuerwehrleute rausgerufen hat, wenn es einen Notfall gab. So, ne? Also es war wirklich ein beschauliches Örtchen. Und da kam halt, war halt eine vierstellige Zahl von Personen in diesem Kernkraftwerk beschäftigt. Das heißt, da kommen dann ja auch nicht irgendwelche Hiopies, sondern das sind ja in der Regel Ingenieure, das sind Leute, die gut verdienen. Und das ist natürlich für so eine Region auch ein Wirtschaftsfaktor. Da hat jetzt RWE natürlich mit Milliardensubventionen des Staates auch natürlich für Abhilfe gesorgt. Das heißt, da die sorgen schon dann dafür, dass die Leute die Schnauze halten, insofern als dass sie keinen wirtschaftlichen Nachteil erleiden. Alles natürlich auch dadurch, dass es der Staat dann massiv subventioniert. Aber ich habe da jetzt nicht wahrgenommen, dass die Leute da gesagt haben, ach endlich, endlich wird hier die drohende Gefahr, dass hier jede Sekunde es zu einem Zwischenfall kommen könnte oder hätte kommen können bis 2021, wird gebannt, dadurch, dass wir die Kühltürme sprengen. Das war eher so ein, das ist halt, also es war jetzt völlig surreal, weil du musst dir vorstellen, du fährst da mitten aufs Land, also da ist ja nichts. Man fährt von der A7 runter, fährt dann noch 20, 25, 30 Minuten in die absolute Pampa. Da sind ein paar Felder und du siehst im Grunde aus 15 Kilometern Entfernung schon die Kühltürme, weil da nur flaches Land und Wiesen und Felder sind von Bauern. Und insofern glaube ich, dass das für viele einfach nur ein Event war, dass wenn Kanzlerin Weidel dann ab 2029 oder 2033 die Windräder sprengen lässt, dann gehen die Leute dahin. Das ist jetzt nicht, ich glaube jetzt nicht, dass da, also Nuklearia war da,
okay.
Die haben natürlich da auch gesagt, oh, vielleicht können wir die CDU doch noch überzeugen, dass Kernkraft Sinn macht, weil mit der AfD wollen wir ja nicht, hat leider wieder nicht funktioniert. Aber unsere Leute da haben halt erzählt, also da waren viele, die selber dort gearbeitet haben, die berichtet haben, dass das ein total beliebter Arbeitsplatz war, dass das auch eine sehr angenehme Arbeit war, dass das an sich als Faktor des Ortes gesehen wurde. Die Leute da, ich habe dann Leute in Trainingsjacken rumlaufen sehen, das war, glaube ich, der örtliche Fußballverein, die hatten so ein Atom im Logo, also das macht man ja auch alles
cool.
Nicht.
Ja.
Ja, das macht man ja auch alles nicht, wenn man jetzt Kernkraft von Grund auf scheiße findet, ne? Von daher glaube ich, dass das für viele halt so ist, also ich habe da jetzt weder eine militante Gegenstimmung wahrgenommen, noch irgendwie, dass da die Leute in Tränen ausgebrochen sind, um ehrlich zu sein. Also ein paar, klar, haben dann geklatscht, keine Ahnung, ist vielleicht auch so ein sozialer Effekt dann, was weiß ich, aber das war jetzt nicht so, als wären die Leute in Jubel ausgebrochen und sich in die Arme gefallen, weil man ein Viertel der bayerischen Energieversorgung weggesprengt hat.
Ja, was ein Riesenfaktor ist, wirtschaftlich vergisst man ja auch immer, dass die Gewerbesteuer ist ja die einzige Steuerart, die in den Kommunen bleibt, wenn ich mich nicht täusche. Und dass der Strom, der halt eben von Kernkraftwerken verkauft wird, das ist ja, also da gehen ja, weiß nicht, ich würde jetzt mal sagen, hunderte Millionen an Umsätzen durch die Bücher. Und da die Gewerbesteuer bleibt halt eben in der kleinen Gemeinde, weshalb die halt unvorstellbar groß darunter profitieren. Bei mir war es so, ich frage dich gleich auch, wie du überhaupt aufs Thema Kernkraft gekommen bist. Ich erzähle gerade mal von meiner Vorgeschichte. Ich bin ja auch Geisteswissenschaftler, habe vielleicht ein bisschen mehr Affinität zu Zahlen als du, aber auch nicht viel mehr. Und wir sind halt irgendwann hier ins Rheinland gezogen. Und da habe ich dann halt gesehen, also da war der Atomausstieg auch schon beschlossene Sache. Das hat mich auch immer genervt, aber so richtig im Thema drin war ich jetzt auch nicht. Und hier haben wir das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich. Das steht ja direkt am Rhein. Und das war ja damals, wie ja auch Kalka, wo ihr auch häufig den Bundesparteitag abhaltet, richtig? Und
ja.
Da ist ja auch dieses Damals war das eben eins der neuesten Kernkraftwerke von der neuesten Spitzentechnologie, die es halt in Deutschland dann gab, die dann in den 70ern gebaut wurden, teilweise 80er. Und damals haben dann eben erstmals ja, grüne Interessenverbände, ich fasse es jetzt mal ganz weit, sich halt dagegen stark gemacht, dass Kernkraftwerk halt blöd ist und dass das böse ist und gefährlich ist und so weiter. Und in Mülheim-Kärlich war es dann so, dass wegen einem im weitesten Sinne Planungsfehler das Kernkraftwerk halt auf einer Stelle gebaut wurde, wo es keine Zulassung gab. Und dann haben halt dann Grüne dagegen geklagt, die eben zu dem Ergebnis kamen oder dann halt tatsächlich vor Gericht gewonnen haben. Und dieses Kernkraftwerk in Mülheim-Kärlich, das wurde dann nie in Betrieb genommen und ist halt ein Multimillionengrab gewesen. Vor allem, weil wenn diese Kernbrennstäbe ja mal in Betrieb sind, kann man das Ding ja nicht einfach wieder abschalten. Und soweit ich weiß, arbeiten da immer noch Leute. Also das war tatsächlich fertig, schlüsselfertig. Man hätte einspeisen können und es durfte dann nie einspeisen. Und ja, dann hat sich das Ding erledigt. Mülheim-Kärlich hat dann eben als Ersatz so ein Industriegebiet bekommen. Aber das war ja auch dann nicht, oder ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber auch total absurd, wie eben unter falschen Vorzeichen oder unter einer grünen Ideologie diese Kernkraft halt nach und nach abgesägt oder beerdigt wurde. Und ich habe es dann hier gesehen, wenn wir ab und zu da vorbeifahren, auch vor einigen Jahren schon, da wurde der Kühlturm aber nicht gesprengt. Ich weiß nicht, warum das hier nicht ging, sondern man hat einen Bagger oder also Raupenfahrzeuge auf die Mauer des Kühlturms mit einem Kran draufgesetzt und der ist dann rundherum gefahren über eine Dauer von mehreren Monaten hinweg und hat dann praktisch Stein auf Stein da wieder abgebaut und runtergeschmissen. Also totaler Wahnsinn, wie sich das dann entwickelt hat, wenn man das halt mal praktisch sieht. Und auch hier habe ich noch nie gehört, dass Leute irgendwie Sorge dafür hatten. Oh mein Gott, da sind Brennstäbe, ich mache mir jetzt Sorge vor einem GAU. Das ist halt alles medial geschürt. Ja, aber Kneller, erzähl mal, wie bist du denn überhaupt aufs Thema Kernkraft gekommen und warum denkst du, ist das überhaupt eins der Schlüsselthemen für Deutschland?
Ja, also man fängt ja irgendwann an, wenn man an sich diese rechte Neigung feststellt, was bei mir recht früh war, dass man guckt, was gibt es eigentlich und wo haben die linken Lehrer eigentlich überhaupt noch recht. So, wenn man das so nimmt, dann fängt man irgendwie an. Bei mir war es in 2000ern dann die NPD. Über die NPD erfahren durch die Anti-Rechts-Programme in der Schule. Und da dachte ich schon immer, damals schon als Schüler, okay, warum reden wir überhaupt hier über die NPD? Die haben 1,4%, das interessiert keine Sau. Das ist ein stinkelangweiliges Thema und man hat dann immer so, das weiß ich noch, ich und auch andere Jungs aus unserer Klasse, einfach nur um die Lehrer zu ärgern, in den Informatikräumen oder auch in den Bibliotheken in der Schule immer auf den Bibliotheksrechnern npd.de geöffnet und ist weggegangen. So. Und so hat man ja angefangen, sich zu politisieren, einfach erstmal aus blanker Rebellion gegen diesen Scheiß. Heute weiß ich, dass eine ganze Anti-Rechtsindustrie davon ihren Broterwerb finanziert und damals halt noch keine AfD hatte. Deswegen musste man die NPD irgendwie hochschreiben, sonst hätten sie wahrscheinlich sogar unter 1% gehabt bei den Wahlen, zumindest im Westen und im Bundestag. Also völlig irrelevant, in dem westdeutschen Bundesland kein Mensch drüber geredet. Und mit Kernkraft war es ja genauso. Also die Grünen haben da ihren Kampf weitergeführt, irgendwie aus den 70er, 80ern, einem dann erzählt, wie gefährlich das alles ist. Und mein Vater hat schon immer gesagt, dass das alles Bullshit ist. Dann hatten wir damals einen Nachbarn, weiß ich noch, der hat in einem Kernkraftwerk gearbeitet. Und der war so Typ Sparkassenfachwirt, so ein ganz stinknormaler Typ, der keinem was zu Leide haben konnte. So. Und der war so ganz vernünftig und ruhig. Dann dachte ich damals schon immer so, okay, wenn der da arbeitet, so ein ganz sachlicher Typ, einfach nur so, wie man so eben auf Basis anekdotischer Evidenz so seine Umgebung erlebt, dachte ich so, okay, was soll da so schlimm sein? Und dann hatte ich darüber irgendwann mal mit dem geredet und alles, was der so erzählt hat, war alles tausendmal sinnvoller und faktenbasierter als das, was irgendwelche grünen Lehrer einem erzählt haben von Tschernobyl und dann später auch noch Fukushima, was ja da noch nicht passiert war, aber was dann später noch passierte. Wir waren immer genau das, was Linke einem vorwerfen, irgendwelche gefühlten Wahrheiten verdichtet zu einem Weltbild. Wir müssen Kernkraft einfach scheiße finden. Obwohl es jetzt CO2-neutral ist, was sie ja alle immer wollen. Und ja, das ist ja auch, sag ich mal, so hat sich das entwickelt. Also wie sich das alles entwickelt, wie man merkt, okay, unkontrollierte Massenzuwanderung tut dem Land irgendwie nicht so gut. So die Sozialkassen der Kommunen brechen zusammen. Das weiß man dann vielleicht als 15-Jähriger noch nicht, Aber das entwickelt sich dann. Aber man merkt schon den Effekt des Ganzen und merkt, okay, irgendwie, keine Ahnung, so richtig toll ist das alles nicht fürs Gemeinwohl. Und bei Kernkraft ist es, würde ich sagen, wenn man sich damit vernünftig beschäftigt. Und ich habe mir ja auch dann angeschaut, was da so bei mir kommentiert wurde jetzt unter diesen Beiträgen. Ich habe dann ja Videos veröffentlicht, die hatten ja eine recht hohe Reichweite. Da gab es auch mehrere X-Accounts. Einer heißt der grüne Ingenieur. Der hat dann kommentiert, ja, ich würde ja in der Vergangenheit leben und da würde jetzt ein Batteriespeicher hinkommen. Da hat dann die, ich glaube, Britta Augustin heißt sie von Nuclearia, gepostet, ja, oh, toller Energiespeicher mit irgendwie 0,00002% der Kapazität des AKW, das da vorher stand. Kurz gesagt, irgendwie, das kann, ich glaube, eine Viertelstunde Betrieb oder so, oder eine Stunde, irgendwie so eine absurd niedrige Zahl der Vollleistung des Kernkraftwerks speichern. So, das sind einfach so Zahlen oder auch die Zahl, du brauchst die vierfache Fläche Münchens an Windrädern mit Sicherheitsabstand, um die gleiche Stromnennleistung zu erzeugen, die da auf 35 Hektar erzeugt wurde bei diesem Kernkraftwerk. Das sind ja einfach so Sachen, die sind so auf der Hand liegend. Und das noch abgesehen von diesen ganzen Sachen mit Grundlastfähigkeit und dass der Energiebedarf explodiert, dazu kommen wir ja wahrscheinlich gleich auch noch. Da muss man sich ja nur einmal ein bisschen damit befassen, als Achtklässler oder so. Und dann kommt ja dazu, so wie das wird bei, weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich weiß noch, da diese, sag mal, mein Beispiel so, mein plakatives, die Obama-McCain-Wahl, als damals dann plötzlich alle für Obama waren. Ich hatte keine Ahnung von US-Politik, aber ich war halt für McCain einfach nur. Weil man gegen die Lehrer rebellieren wollte. Und wenn man dann wie bei Kernkraft auch noch, sage ich mal, einfach nur in ein Becken voller Fische greifen muss und alles, was man rauszieht, ist ein Argument für Kernkraft, dann macht es natürlich noch mehr Spaß, gegen seine Lehrer zu rebellieren, wenn es noch so, wenn es einem noch auf Faktenbasis so einfach gemacht wird. Ja? Und
Das stimmt, ja.
deswegen war das immer einer der Bausteine in meiner Gesinnung, wo ich gesagt habe, Kernkraft macht einfach Sinn. Das ist logisch, das ist nachhaltig, es ist minimalinvasiv. Man erhält damit die Umwelt, die man durch Windkraft und durch andere Energieträger zerstört, weil man viel mehr Flächenverbrauch hat. Und jetzt heute kommt noch dazu, was damals noch nicht so krass war: Wir haben KI, wir haben E-Autos. Die Bundesregierung will bis 2030 15 Millionen E-Autos ins Netz bringen. Wir haben Wärmepumpen, das läuft alles über Strom. Das heißt, der Strombedarf wird sich absehbar potenzieren. Und wir senken aber die Zahl der Energieträger, vor allem schalten wir die grundlastfähigen Energieträger ab. Das ist einfach eine Deindustrialisierungspolitik, ja. Die sehenden Auges Deutschland in einen hohen Strompreis hineintreibt, der für den Endverbraucher beschissen ist, der aber auch dazu führt, dass zum Beispiel unser Stahl in der Welt nicht mehr wettbewerbsfähig ist, dass die ganzen Zulieferer wie Bosch und so ihre Stellen runterfahren oder ins Ausland verlagern und so weiter und so fort. Das heißt, es ist wirklich, es hat einen riesen Rattenschwanz. Kernkraft und günstigen Strom, der minimalinvasiv produziert wird, abzuschalten, der für so ein grünes Gehirn nicht erfassbar ist in dem Sinne.
Ja, sehr viele Punkte jetzt angesprochen. Ich steige mal vorne ein. Also bei mir war es, wir hatten tatsächlich gute Lehrer und ich glaube rückwirkend, also dieses Thema links-rechts, das war überhaupt nicht so präsent in der Schulzeit. Aber ich glaube tatsächlich, dass die allermeisten Lehrer waren halt einfach Mitte und natürlich ein paar Linke, ein paar Konservative, aber wir wurden echt nicht so krass gegängelt oder belästigt, wie ich das dann auch später von anderen Kollegen oder Leuten gehört habe. Da hatte ich wohl Glück. Aber was halt tatsächlich interessant ist, was du auch sagst von diesem rechten Portfolio, das man irgendwie so hat an Themen, man kann ja einfach, also man kann ja, wenn man jetzt rechts wird oder von mir aus auch libertär oder konservativ oder oppositionell oder was auch immer, man kann ja grundlegend davon ausgehen, dass in allen Fragen der Zeit die Linke einfach falsch liegt. Also es gibt ja überhaupt keinen Punkt, wo man jetzt sagt, okay, bei der Migration hat sie sich vielleicht getäuscht. Dann hat sie sich bei der Steuerpolitik getäuscht. Aber bei der Kernkraft, da hat sie recht. Es funktioniert halt einfach nicht. Linke haben einfach in allen Punkten Unrecht. Und das ist halt derart schockierend, dass man wirklich blind irgendwo reingreifen kann, wie du gesagt hast. Und am Ende hat man die Argumente halt auf der eigenen Seite. Genau, zum Thema Windkraft finde ich es halt auch interessant, weil viele Leute das halt überhaupt nie so richtig in Relation setzen, wie viel lasst eigentlich ein Windkraftwerk, so heißt das ja, also ein Windrad erzeugen kann im Vergleich zu einem Kernkraftwerk. Also hier Gundremming, diese neueren Generationen, die haben halt, wie gesagt, eine stetige Erzeugung von ungefähr 1400 Megawatt. Genau, 1400 bis 1500 Megawatt. Und ein Windrad hat, eins der neueren Generationen, hat 5 Megawatt. Das heißt, du hast den Faktor 300 ungefähr. Also man muss 300 Windräder bauen, um ein Kernkraftwerk zu ersetzen. Und jetzt sagen alle,
Und
ja,
dann kommt noch
okay,
dazu,
genau, ja, jetzt
dann kommt noch
sagen alle,
dazu, dass du das auf Volllast fahren kannst, auf
ja.
Teillast und so. Das heißt, du kannst das auch viel besser an dem aktuellen Bedarf ausrichten als so ein Windrad, was halt einfach sich
Genau.
dreht.
Und weißt du, die Linken sagen dann halt immer, ja, okay, 300, das ist ja jetzt nicht so viel so, dann stellen wir halt da in den Bayerischen Wald irgendwie 300 Windräder und dann haben wir ja auch so viel. Ja, das ist aber halt, bei den Windrädern ist das halt immer Nennleistung, das ist halt das Problem, weil der Wind muss halt ideal wehen zu den richtigen Zeiten, um halt eben diese Stromerzeugung zu gewährleisten, zu generieren. Und Kernkraftwerk kann halt super einfach hoch und runter geregelt werden und es ist halt vor allem von Wetter und Natur unabhängig. Und das ist halt einfach, also ich begreife es tatsächlich nicht so ganz. Ich meine, man fängt dann an, sich so damit zu befassen und denkt, okay, die Deutschen sind halt dumm und die Grünen sind halt dumm und die machen halt Blödsinn so. Und dass wir aber wirklich so absurd dumm sind, sieht man ja dann, wenn man sich die Grünen in anderen europäischen Ländern anschaut. Und damals war ja auch die Debatte mit Greta Thunberg, vielleicht erinnerst du dich, Thunberg hat sich ja mal kurzzeitig für Kernkraftwerke ausgesprochen. Und dann hat ihr Presseteam aber gesagt, oder ihre Stichwortgeber, wie auch immer das nennen will, Moment mal, wir machen das wieder rückgängig. Und dann hat sie auch den Beitrag gelöscht, weil es halt international noch nicht so anerkannt war. Aber Thunberg ist ja aus Schweden und die schwedischen Grünen oder die schwedischen Ökos oder wie auch immer das nennen will, für die ist halt ein Kernkraftwerk ein normaler Teil eines CO2-sparenden grünen Portfolios, wie eigentlich in allen grünen Ländern, auch in Europa. Und selbst die EU hat ja jetzt Kernkraftwerk als grüne Energie klassifiziert. Was da jetzt bei rauskommt, wissen wir noch nicht. Das könnte jetzt bald in enormen Erleichterungen oder Subventionen münden. Und
Es
Deutschland
kommt vor allem, das heißt vor allem, dass wir mit deutschem Steuergeld
nimmt.
als
Ja.
größter Nettozahler der EU die Kraftwerke in anderen Ländern bezahlen.
Genau, ja. So, aber hast du eine Idee, warum sind wir so und die anderen nicht? Also, warum scheren wir so enorm aus? Ich meine, Deutschland geht ja schon immer einen Sonderweg, sei es jetzt Nationalstaatsgründung oder Diktaturen oder Wirtschaftswunder, was auch immer. Aber warum sind wir bei den grünen Themen auch so eigen?
Ja, das fängt damit an, dass man irgendwie Ostfeldzüge in Sommeruniform plant, geht dann weiter über, dass man Corona-Masken, FFP2-Masken in leeren Zugabteilen trägt und hört halt auf damit, dass man alle Kernkraftwerke und alle Kohlekraftwerke gleichzeitig abschaltet und sagt, ja, wir hier als einziges Industrieland der Welt, wir kriegen das hin. Gleichzeitig aus Kohle und Kernkraft auszusteigen, was auch im Sinne dieser CO2-neutralen Politik völlig sinnlos ist. Ja, also wenn man auch, ist ja auch wenn man rechnet, das ist ja auch immer der Faktor, den ich diesen Leuten vorhalte, mal abgesehen davon, dass es das alles keinen Sinn macht mit dem, was du sagst, dass es das nur ein Drittel im Jahr wirklich Strom liefert und so weiter und so fort. Wenn du rechnest, was du auch an Ressourcen brauchst, um diese Windräder zu bauen, was das für Ewigkeitskosten sind. Ja, wenn du dann irgendwelche Unternehmen hast, es gibt da Unternehmen, die gehen pleite im Bau oder danach und dann hast du da quasi dieses tonnenschwere Betonfundament irgendwo in einem Feld liegen. Du kannst diesen Boden nicht wieder entsiegeln. Das kostet alles einen Haufen Geld und das für 5 Megawatt Strom, ein Tausendstel von modernen Kernreaktoren oder so. Weißt du, das ist ja wirklich, wenn du dir das ausrechnest, was das für Umweltkosten sind und dann da noch einrechnest, dass quasi Deutschland sich damals auf dem Höhepunkt von diesem ganzen Klimastoß verpflichtet hat, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um den CO2-Ausstoß auf ein möglichst geringes Level zu bringen oder so. Irgend so eine Formel-Gedönsabstimmung, wie wenn sich irgendwie, was weiß ich, irgendeine Kommune zum sicheren Hafen für Flüchtlinge erklärt. Also so ein typisches, oh, wir beschließen jetzt irgendwas und irgendwelche grünen Tanten, die Politik nicht verstehen, liegen sich heulend in den Armen und sagen, oh, wir haben die Welt gerettet. Und in Wahrheit ist es aber nur irgend so ein Papierbeschluss, wo man wieder einen schönen Artikel in der kommunalen Presse hat. Wenn man das aber zum Maßstab nehmen würde und sagen würde, okay, was ist denn passiert? Nur jetzt seit Putins Einmarsch in die Ukraine da hatten wir noch drei Kernkraftwerke am Netz. So, das ist eben, die hat man ja dann abgeschaltet und musste den Strom dann anderweitig besorgen. Das eben größtenteils durch irgendwelches LNG-Gas, was erst angekauft werden musste, was eingeschifft werden muss und was also einen riesigen CO2-Fußabdruck hat im Vergleich zu dem fast CO2-neutralen Atomstrom, Kernstrom. Und dem gegenüber eben die Windräder, die du bauen musst, für die du seltene Erden brauchst, wo mal eins abfackelt und dann irgendwelche Gase ausstößt, die sehr treibhausintensiv sind, die in den Boden da gerammt werden müssen, wo du Flächen versiegelst, noch und nöcher und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein irrer Rattenschwanz und das alles zahlt ja auf die CO2-Bilanz ein, sage ich mal. Du hättest diesen Strom einfach haben können, indem du die Kernkraftwerke am Netz gelassen hättest. Und das ist halt immer das, was ich diesen Leuten vorhalte, die mir dann irgendwie erklären, oh, wir müssen jetzt überall 30er-Zonen machen, um Emissionen zu sparen, oder wir dürfen auf der Autobahn nur noch 130 fahren, um irgendwie ein Pikogramm CO2 zu sparen. Das ist ja immer dieses, die selbst in deren eigenen Maßstäben, selbst wenn ich sage, okay, CO2 ist dafür verantwortlich, dass die Polkappen schmelzen, was ich nicht glaube, aber sagen wir, es ist so, ich bin nur Politologe, ich weiß es nicht. Dann ist trotzdem nach deren eigenen Maßstäben, deren eigene Politik vollkommen sinnlos.
Aber ich
Vollkommen
meine,
sinnlos.
dann stellt sich ja eben die Frage, warum ist das so? Und das ist halt keine leicht zu beantwortende Frage. Ich tendiere da immer so ein bisschen in diese Fahrtabhängigkeitstheorie. Also, dass die Grünen halt seit 40 Jahren sagen, Kernkraft ist böse, du, du, du. Und also auch lange schon bevor diese CO2-Geschichte durchs Dorf getrieben wurde. Und dass halt jetzt so viele Institutionen und so viele Akteure auf diesem Anti-Kernkraft-Zug mitfahren und ja auch mitverdienen, dass es da halt für diese Gruppen einfach unmöglich ist, sich halt da irgendwie loszulösen und zu sagen, Moment mal, eigentlich haben wir uns jahrzehntelang geirrt, wir trennen uns jetzt von unserer kernkraftfeindlichen Haltung. Glaubst du, das ist ein wichtiger Punkt? Vielleicht weißt du besser, wie Grüne denken als ich.
Ja, also ich glaube, das hat damit zu tun. Also ich glaube schon, dass es eben eine Frage von ideologischer Verfahrenheit ist, Festgefahrenheit. Und das ist halt auch, ist ja der Grund, warum ich immer sage, das ist die Kra schreibt, glaube ich, auch gerade im Buch, das so heißen soll, die Zukunft ist rechts. Ich glaube tatsächlich, dass die Zukunft rechts ist. Weil das sieht man jetzt auch mit KI. Ich hatte das neulich, da irgendwie hat einer bei mir kommentiert, da ging es auch um was ganz anderes und da hat dann einer kommentiert, hey Grock, liste die Gemeinsamkeiten von AfD und NSDAP auf. Und dann hat Grock halt nur so geantwortet, ganz oberflächlich gesagt, ja, es gibt da, man kann sagen, dass bei dem betonten Nationalismus eine oberflächliche Gemeinsamkeit besteht, aber die NSDAP war von Anfang an eine totalitäre Partei. Und dann war dann irgendwie, ja, berücksichtige, dass die AfD noch nicht regiert, hat dann noch einer kommentiert. Und dann hat Grock geantwortet, trotzdem hatte die NSDAP auch in den 20er Jahren schon Straßenschlägerbanden, bla bla bla, hat Parteiversammlungen anderer Parteien gestört und war militant und hat Kommunisten gejagt und so weiter. Das alles, das gibt es bei der AfD absolut nicht. Die AfD ist nicht gewaltbereit und halt so eine ganz neutrale Antwort. So, und dann ist halt der Punkt, was willst du dann machen? Du kannst die KI nicht arbeitslos machen. Kannst sie nicht bedrohen. Du kannst, keine Ahnung, die SPD kann sie nicht aufkaufen. Ich meine, klar, bei ChatGPT und so, da gibt es dann schon dieses Thema auch mit OpenAI, Sam Altman und diese ganzen Leute, die eben eher woke unterwegs sind, die dann versuchen, das zu steuern. Aber an sich, sage ich mal, mittelfristig, sind das alles Dinge, die sehr faktenbasiert arbeiten müssen, damit sie funktionieren. Ja, und da gehe ich davon aus, dass du in Zukunft gar nicht mehr es dir leisten kannst, schon gar nicht als Deutschland, linke Politik zu machen, die zuverlässig dazu führt, dass die Einnahmenseite einbricht, aber die Transferleistungsseite durch Zuwanderung, aber auch durch schwachsinnige Politik und durch Fehlanreize und durch eine Interventionsspirale und so weiter immer weiter ansteigt. Und du Inflationstreiber hast und so weiter und so fort. Teure Energie ist ja auch ein Inflationstreiber und Mindestlohn ist ein Inflationstreiber und so weiter. Das heißt, du kommst an den Punkt, wo linke Politik nicht mehr funktioniert, weil du den Wohlstand, auf dem linke Politik sich sozusagen eingenistet hat, dieses Fundament bricht weg Und dann kommen irgendwann die Leute und sagen, Moment mal, also alles das, was ich hier tue, macht keinen Sinn mehr. So. Weil alle anderen, die hier beziehen, die haben ein besseres Leben als ich und ich stehe jeden Morgen um 6 auf. Ich glaube, dass da viele dann die linke Politikerzählung, die ja immer sehr gerecht und sozial und mit weihevollen Worten daherkommt, erkennen als das, was sie ist, nämlich zutiefst, erstens zutiefst ungerecht und dann vor allem zutiefst unsozial und letztlich auch wohlstandsfeindlich. Und das ist halt, sind diese drei Faktoren, wo ich immer denke, wenn das erkennen immer mehr Leute einfach anhand der Realität. Da haben auch die letzten 3,5 Jahre Ampel geholfen. Und das gemünzt jetzt auf die Energieversorgung, wird auch immer mehr Leuten offenbar, okay, also irgendwie das, was Habeck uns erzählt hat, dass das alles funktioniert und man das total toll machen kann. Da können, sag ich mal, jetzt so Leute wie wir tausendfach vorrechnen, ja, es gibt da eine Nennleistung und das sind so und so viel Megawatt und das Kernkraftwerk ist viel besser. Das interessiert die Leute nicht so, wie wenn sie merken, okay, der Strom wird teurer, teurer, teurer und die Erzählung der Grünen bleibt aber die gleiche und ja, wird mit der Zeit nicht sinnvoller. So, und das, was uns ja die Etablierten immer vorwerfen, nämlich, dass wir irgendwie Russland-affin seien oder so, die etablierten Parteien haben die drei Kernkraftwerke abgeschaltet, ja, und uns dadurch in eine noch einseitigere Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen getrieben und auch davor schon. Also wenn du dir den Energiemix 2008 anguckst, wenn du den Energiemix 2000 anguckst, dieses Abschalten der Kernreaktoren hat überhaupt erst dazu geführt, dass wir in diesem Maße auf günstiges russisches Gas angewiesen waren. Das hat nicht die AfD erfunden. Die AfD hätte die Kernkraftwerke am Netz gelassen und wäre dadurch energiepolitisch unabhängig. Und so argumentieren im Übrigen auch alle anderen Länder. Die USA jetzt, nur mal das noch gerade als eine Zahl zu nennen, investiert laut Washington Post 80 Milliarden in Kernkraft, beziehungsweise Westinghouse investiert 80 Milliarden und es gibt da irgendwie so eine Partnerschaft auch. Und ja, da kann dann sogar können also Steuerzahler sich sogar noch an den Kernkraftwerken beteiligen mit Anlage und so. Also das ist ein Riesengeschäft und das wird auch alles immer damit begründet, dass man sagt, man braucht für die Zukunft, für E-Autos, für KI, für alles Mögliche hat man einen absehbar steigenden Strombedarf und den kann man eben nur grundlastfähig und minimalinvasiv und günstig mit Kernkraft decken. Das erkennt irgendwie jedes europäische Land, das eine vergleichbare Industrie hat und nicht wie jetzt zum Beispiel zieht man immer Österreich heran, sagt ja, Österreich hat ja kein Kernkraftwerk. Ja, in Österreich kommt auch eine Wasserschlucht auf einen Einwohner. So, da klemmt man dann halt ein Wasserkraftwerk dran und dann hat man die 12 Millionen Einwohner mit Energie versorgt. So, das ist jetzt nicht wie Deutschland mit Schwerindustrie und 84 Millionen Einwohnern, wo allein NRW einen größeren Energiebedarf hat als ganz Österreich, einen x-fach größeren. So, das ist ja, also alle Länder, die vergleichbar sind, Frankreich, Tschechien, alle setzen auf Kernkraft, weil es einfach günstig ist, weil es sauber ist und weil man wenig Flächenverbrauch hat. Und trotzdem ist man in Deutschland dann immer so, nee, das ist die Technologie der Vergangenheit. So ist. Okay, gut, wenn man das so sehen will, dann wird man halt die Folgen dessen an den nächsten Wahlen dann ablesen können. So.
Ja.
Achtung, Achtung, wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Werbepause. Keine Angst, wir wollen Ihnen kein Wasser verkaufen, das Sie durch die Nase trinken können und nein, bei uns gibt es auch keine Rezepte für vegane Zigeunerschnitzel. Falls es Ihnen langsam aber sicher zu bunt wird, dann ist die Krautzone Ihr Magazin. Sie finden uns beim Bahnhofsbuchhändler Ihres Vertrauens und wer weiß, vielleicht auch auf dem Lesetisch Ihres Zahnarztes. Aber machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer. Besuchen Sie unsere Netzseite, schließen Sie ein Abo ab und freuen Sie sich alle 2 Monate auf die neue Ausgabe der Krautzone. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Merkel. Jetzt geht es weiter.
Also auch zum Thema deutscher Sonderweg ist auch immer super wichtig. Mich persönlich nervt das ja schon, seit ich eigentlich politisch denke, dass wir halt hierzulande nie über den Tellerrand hinausschauen und so abgedroschen diese Phrase halt klingt. Aber wir haben halt irgendwie, und insbesondere die Linken, haben halt immer noch so ein deutsches Überlegenheitsdenken, dass man halt glaubt, man kann halt einfach alleine sich in diese und Richtung, in diese oder die andere Richtung entwickeln, weil das halt richtig oder gut ist. Und währenddessen machen halt alle was anderes. Und die Leute kriegen das ja überhaupt nicht mit. Also es wird ja überhaupt nicht kommuniziert, was die anderen Länder in Europa machen. So, ja, super, wir haben jetzt den Kernabschied. Ich glaube, wenn man jetzt auf die Straße geht und fragt, wie ist denn die Kernkraftpolitik in Japan? Dann sagen wahrscheinlich 95%, Japan ist aus der Kernenergie ausgestiegen wegen Fukushima, weil das so böse und gefährlich ist. Dass aber Japan jetzt mittlerweile seit über 5 Jahren wieder voll einsteigt, das kriegt dann keiner mit, weil da nicht drüber berichtet wird. Das Gleiche hat man ja auch bei den anderen europäischen Ländern. Die Belgier sind ja von dem Ausstieg wieder ausgestiegen. Die Schweden, die vorher, glaube ich, keine Kernkraftwerke hatten, sind jetzt wieder auch voll reingegangen. Also es gibt kein einziges europäisches Land, das am Kernenergieausstieg festhält. Und die, die nie Kernenergie hatten, die überlegen jetzt schon die ganze Zeit, die planen schon, ob man halt irgendwie doch ein Kernkraftwerk sich leisten kann oder bauen kann. Und auch Beispiel China ist ja so, China wird ja dann immer als Vorreiter in grüne Energie herangezogen, weil die halt irgendwie 70 Millionen Windräder bauen. So. Ja, okay, mag sein, aber gleichzeitig bauen sie auch alle anderen Anlagen aus. Und gleichzeitig bauen sie halt auch Kernenergie aus, Kohleenergie, Braunkohle, Schwarzkohle. Und das wird dann halt wieder nicht kommuniziert und die Leute einfach im Unklaren gelassen. Und es ist halt total absurd, dass halt diese Spitzentechnologie, und da müssen wir jetzt auch nochmal betonen, wir waren ja führend in der Technologie in den 60er, 70er Jahren. Also diese Generatoren,
Wir sind es
korrigier
bis
mich.
heute, also wie, sage ich gleich noch.
Ja, also ich weiß nicht, ob wir es bis heute noch sind, weil durch diese Brütertechnologie, ich weiß jetzt nicht, ob das die vierte Generation ist oder so, ich komme da mal durcheinander. Also Brütertechnologie ist dann, dass halt die Abfälle nochmal wieder aufbereitet werden können und nochmal effizienter eingespeist werden können. Das gibt es mittlerweile auch schon, wodurch halt, wenn die Forschung so weitergeht, irgendwann der Atommüll einfach auch kein Problem mehr sein wird oder ein marginales Problem sein wird. Und auch da haben wir uns einfach nicht weiterentwickelt. Und ja, es ist ein Trauerspiel und es ist aber auch schlimm, finde ich, dass halt viele Leute innerhalb der Rechten, die eigentlich wissen, dass Linke dauernd Mist reden und Mist machen, sich mit dem Thema nicht so richtig befassen. Also auf mich kommt das dann auch vor, dass es schon noch so stiefmütterlich behandelt wird und sagt, ja, okay, Energie, das ist ein bisschen komplizierter mit Zahlen und so weiter. Gut, Migration wollen wir nicht, aber Kernkraftwerke, ja, keine Ahnung, habe ich mich noch nicht festgelegt.
Ja, also ich sag mal so, ich kann gleich mal, ich habe auch mal mit Jonas Schick darüber gesprochen und auch mit Zacharias Schalleisch, die sind ja eher so diese etwas rechten Ökos, sag ich mal, kann ich gleich was dazu sagen. Was mich halt tierisch nervt, ist, wenn du dir vor Augen führst, also wir haben da immer noch die besten Ingenieure, die jetzt halt ins Ausland gehen, oder wir haben sehr gute Ingenieure, die schon in den letzten Jahren, das ist ja auch immer das, womit man beim Verbrenner ausargumentiert, oh, das schafft Unsicherheit im Markt. Ja, die Unsicherheit hat man schon längst geschaffen in Deutschland, weil Deutschland halt nicht als zuverlässiger Standort für Kernkraft wahrgenommen wird. Das heißt, die Leute, die da zuverlässig investieren wollen, die da zuverlässig in dem Bereich arbeiten wollen, die sind längst ins Ausland gegangen, so, ne? Oder haben sich sehr früh verabschiedet. Das heißt, da hat man halt sehenden Auges ganzen Industriezweig quasi veröden lassen. Und der Punkt ist, das ist das, wo sag ich mal, ich auch immer sage, das ist letztlich das, was wir als Deutschland immer beachten müssen. Du hast das auch beim Transrapid ja gesehen. Es gibt immer gute Erfindungen und dann gibt es die Politik, die es entweder nicht versteht oder nicht verstehen will. Und das dann irgendwie schleift und plättet und ich will jetzt nicht sagen missbilligt, aber halt immer, wo immer so ein Fragezeichen, mit Bleistift immer ein Fragezeichen dahinter ist. Und das ist bei Kernkraft beispielsweise, ich habe da auch immer, ich rede ja jetzt auch ganz oft mit Dr. Rainer Kraft, der ist mit in der AG Kernkraft, der Paul Schmidt, wie gesagt, der da Betriebsphysiker war, sind alles sehr schlaue Leute, die sich in dem Thema noch viel besser auskennen als ich, viel, viel besser. Und stelle dann auch immer so meine Fragen, wie ist das mit Kernfusion und so, das ist ja auch so ein Thema. Meine, beim Transrapid ist es der Hyperloop, bei Kernkraft ist es Kernfusion. Das sind dann immer irgendwie, damit man im Koalitionsvertrag so ein bisschen zukunftsfreundliche Prosa reinschreiben kann, nimmt man halt irgendwas, was in 100 Jahren vielleicht flächendeckend nutzbar ist. Sagt dann immer, oh, Merz ist ein großer Kernfusionsbefürworter. Ja, das ist toll, das ist super, dass man daran forscht, es ist auch super, dass man am Hyperloop forscht, aber wir haben jetzt die schlüsselfertige Technologie Transrapid auf der einen Seite, wir haben jetzt die schlüsselfertigen Kernkraftwerke und wir haben dann noch dass man die Halbwertszeit bei diesen schnellen Brütern reduzieren kann. Wobei da auch der Betriebsphysiker, mit dem ich da mal spreche, der Dr. Paul Schmidt, der sagt halt auch, ja, warum nicht einfach in Endlager packen, den Mist, so ungefähr. Ja, weil du suchst dir dann dieses Endlager, da gibt es Stellen, die sind, dann liegt das da zuverlässig 10.000 Jahre und ist dann ist das Thema durch. So, das ist auch kein großes Ding. Man kann es aber auch, meinte er, ist auch kein Problem. Das Ganze beim AKW Emsland war ich jetzt neulich und da hatten die, was hatte der gesagt, dass der ganze Müll, der da in 40, über 40 Jahren produziert wurde, der steht auf der Drittelfläche einer Turnhalle. So.
Ja, das sind
Und
so
dann.
kleine Würfel dann tatsächlich. Das ist nicht viel, wenn man das komprimiert.
Ja, und da wird dann immer so getan, und wenn du das in ein Endlager tust, wo ja auch immer jeder sagt, bei mir haben dann auch die Leute kommentiert, ja, Endlager dann bei dir im Garten, Kneller, ja, ich gesagt, ja, kein Ding, kannst du bei mir in den Garten stellen, weil ich weiß, dass die Strahlung da, die ist irgendwie nur 1,5, also ist nur ein Drittel höher als das, was sowieso normal ist. Höher darf die gar nicht sein. Das ist auch beim Kernkraftwerk am Zaun, darf die nur irgendwie 1,5 mal so hoch sein, also ein Drittel höher als es, Quatsch, die Hälfte höher, als es eh nur erlaubt ist. Quatsch, als die Strahlung eh flächendeckend in Deutschland ist. Und das ist so minimal. Als ich im Sommerurlaub im Emsland war, da im Kernkraftwerk, da habe ich mit dem da gesprochen im Besucherzentrum und der hat gesagt, der hat 30 Jahre direkt über den Kühlbecken gearbeitet. Und der hat in dieser ganzen Zeit direkt über dem Kühlbecken in 30 Jahren eine Mehrstrahlung von einer einzigen Röntgenbehandlung aufgenommen. So. Und das ist halt, die Leute führen Diskussionen um Dinge, schon, wenn ich quasi den Grünen so weit entgegenkomme, dass ich sage, ah, wir haben hier eine ganz tolle neue Entwicklung, die löst dieses Problem, dann gestehe ich ja schon implizit zu, dass es das überhaupt ein Problem ist. Ist es nicht. So, die sollen einfach ein Endlager suchen und sollen das da einbunkern. Und dann holen sie es halt raus, wenn's möglich ist. Oder lassen es so lange in der Turnhalle stehen und warten, bis sie den schnellen Brüter fertig haben. Und dann wird das angereichert und dann wird die Halbwertszeit dadurch geringer. Das ist ja alles, das kann man ja alles machen. Es gibt ja auch diese Reaktoren, die quasi so eine Art natürlichen, wo man quasi gar nicht, wo man in diese Flüssigkeit schafft. Und wenn dann ein Totalausfall kommen würde, dann würde das quasi verhärten und nur dadurch verhinderst du schon alleine, also physikalisch, dass es da zu irgendeiner Kettenreaktion kommt. Das heißt, es ist physikalisch unmöglich, das, was uns immer erzählt wird, ja, oh, wenn es dann aber doch zu einer Kettenreaktion kommt, dann wird es aber ganz gefährlich. Das heißt, es gäbe da, wenn die Grünen das nicht permanent torpedieren würden, wenn man immer konsequent gesagt hätte, okay, nein, wir Grünen, wir sind auf einem Irrweg, tut uns leid, wir haben uns einfach vertan. Es war keine gute Idee, 7 Millionen Illegale ins Land zu holen. Und es war auch keine gute Idee, einen grundlastfähigen, sauberen Energieträger abzuschalten, gegen den wir einfach nur polemisiert haben und so getan haben, als wäre er gefährlich. Wir haben uns vertan und stellen den Politikbetrieb ein. Wenn sie das gemacht hätten, dann hättest du, sag ich mal, nur seit dem Jahr 2000 oder 2010, da sämtliche Energieprobleme Deutschlands schon lösen können. Wie es ja auch jedes andere Land tut. Also es ist ja nichts. Wie du es gesagt hast, andere grüne Länder, die linksliberal regiert sind, setzen auch auf Kernkraft. Das ist jetzt nichts, was Trump erfunden hat. Und Trump hat auch einige Executive Orders unterschrieben, aber auch Biden hat in Kernkraft investiert. Also es ist alles keine, in anderen Ländern keine Frage von Ideologie. Da sagen die einfach, wir brauchen sichere, zuverlässige Energie, wir brauchen günstige Energie und nachhaltige Energie. Es ist sozial, es ist sinnvoll, dass Energie günstig ist und dass man sie einfach produziert mit wenig Flächenverbrauch. Das ist gut für die Umwelt. Da hat man nicht diese Voodoo-Waldorf-Annäherung an das Thema wie in Deutschland.
Was halt auch ein Riesenfaktor ist, dass die Leute halt, dass, also vieles nicht wissen, dass sie halt mit den Zahlen nicht umgehen können, dass sie ja fehlinformiert werden. Ich habe jetzt mal hier, also in Deutschland war ja sozusagen der Startschuss oder der Katalysator dieser Anti-Kernkraft-Bewegung war ja war ja Tschernobyl. Und das habe ich als Kind halt noch mitgekriegt. Ich meine, das war in den 80er, also ich habe da noch nicht gelebt. Aber trotzdem war es irgendwie in den 90ern immer noch so ein Thema, ah, das ist super gefährlich. Und wir hatten dann auch in der Nachbarschaft so Kinder, die aus Weißrussland da irgendwie dann kostenlos Urlaub machen konnten, um denen ein schönes Leben zurückzugeben und so weiter, wegen Tschernobyl. Also total krank, was da dann wieder für soziale, ja, so soziale Institutionen sich angeflanscht haben, um dann damit Geld zu verdienen. Und selbst bei Tschernobyl denken ja die Leute, überbewerten ja maximal die Gefährlichkeit, die von diesem GAU entstanden ist. Es gab 60 unmittelbare Tote und man geht davon aus, dass 4000 Schilddrüsen-Todeskrebsfälle entstanden sind. So, und in Deutschland haben wir ungefähr 3000 Verkehrstote im Jahr. Das heißt, ja, das ist eine große Zahl mit den 4000 und so weiter, aber das ist halt auch einfach nicht, wie es dargestellt wird, dass da ganze Flächen einfach von so einer Hiroshima Blast Wave platt gemacht werden und nach 2 Sekunden alle Krebs bekommen oder direkt tot umfallen. Das ist halt einfach nicht an der Realität. Und bei Fukushima war es ja auch so, als das 2011 passiert ist, hat man ja auch gesagt, jetzt wird es hier ernst. Und ich meine, Fukushima ist auch nochmal was anderes, ne? Klar, die Japaner haben auch Top-Ingenieure, die haben eine Spitzentechnologie, aber die haben das Ding halt einfach auf eine Erdbebenplatte gebaut, so. Und dann dazu kam, dass es halt super, super viele Unglücksfälle hintereinander kamen. Und selbst da war es ja dann so, dass der eine Arbeiter, der halt da irgendwie in dieser heißen Zone gearbeitet hat, der ist dann irgendwann an Krebs gestorben tatsächlich und alle anderen halt erstmal nicht. Also es ist jetzt auch wieder nicht so, dass da jetzt da die Leute rummutiert sind. Und es gab dann halt Berichte über einige hundert erhöhte Krebsfälle im Bereich Fukushima, auch bei Kindern. So kann sein, schwer zu beurteilen, weil es waren dann auch wieder die linken Medien, die das dauernd angeführt haben. Aber faktisch ist es halt so, dass da jetzt nicht dauernd Leute gestorben sind. Und da sind wir in Deutschland ja nochmal meilenweit von weg. Wir haben ja nichts mit Fukushima, mit Erdbeben oder mit Tsunamis zu tun und auch nichts mit irgendwelchen spätsowjetischen Ingenieuren, die halt irgendwie keinen Bock mehr auf Arbeiten haben und dann halt da nicht so ganz aufpassen wie in Tschernobyl. Ja, das ist ein Riesenfaktor und du hast ja eben auch Philipsburg angesprochen, wo du mit dem Ingenieur mal drüber gesprochen hast. Ich erwähne mal gerade ein paar Fakten, die sind nämlich super interessant, weil eins der Argumente gegen Kernkraft von Linken ist ja immer, Kernkraft sei teuer. Das ist ja was, was wir noch gar nicht angesprochen haben, weil wenn man irgendwie länger in dem Thema drin ist, denkt man ja immer, okay, Kernkraft ist super billig und eigentlich weiß das ja jeder. Aber wenn du dann googelst, wie teuer eigentlich Kernkraft ist, dann stehen halt ganz oft so super teure Preise von 30, 35, teilweise 40 Cent pro Kilowattstunde da. Und diese Zahlen werden halt einfach bewusst manipuliert, kann man sagen, indem halt Wahrscheinlichkeiten zusammengerechnet werden, dass es zu einem GAU kommen wird, irgendwann. Und dann kommen halt irgendwelche linken Ökonomen, die das Ding halt würfeln und dann ist man halt schnell bei diesen super teuren Kosten. Also Kernkraft ist und bleibt ab Werk die billigste Energieproduktion mit 3 bis 8 Cent pro Kilowattstunde. Und diese Zahlen, die dann durch die Medien geschleift werden von 30, 35 Cent, das sind halt sogenannte internalisierte externe Kosten, die halt einfach nur am Rechenbrett existieren, wenn es irgendwann mal zu einem GAU käme.
Das ist so ähnlich wie man sagt, ja, oh ja, Verbrenner werden immer teurer, ja, durch
Ja, genau.
CO2-Bepreisung und durch schwachsinnige Euronormen und Flottengrenzwerte und Verbote und so weiter und Verteuerung von Energie an den Produktionsstandorten, ja, Verbrenner werden immer teurer, genau. So ist es der Verbrenner, der teurer wird, nicht die schwachsinnige Politik, die ihn teuer macht. Und so ähnlich ist das, also das mit diesen Kosten, genau, mit den Risikokosten, die du sagst, das sind ja auch Auflagen zum Teil, also völlig überzogene Sicherheitsauflagen, die auch im internationalen Vergleich in Deutschland nochmal exorbitant sind. Und vor allem, was ich dann immer sage, das ist so ähnlich wie beim Gender Pay Gap. Es gibt ja auch diese berühmte Erzählung, ja, Frauen verdienen 20% weniger als Männer. Ich dann auch mal sage, ja, dann würde ich, also wenn ich Unternehmer wäre, würde ich ja ein Fünftel Personalkosten einfach sparen für die gleiche Arbeit, wenn es so wäre. Und nur noch Frauen anstellen, wenn ich so ein böser Heuschreckenkapitalist wäre. So ähnlich ist es bei Kernkraft auch. Dass irgendwelche Amerika, ich glaube, Westinghouse sogar hat Deutschland ja angeboten oder mehrere amerikanische Heuschrecken, wie man bei Linken sagen würde, haben angeboten, die Kernkraftwerke weiter zu betreiben. Die machen das bestimmt auch nur, weil sie Kernkraft mögen und dann ein romantisches Verhältnis dazu haben und nicht, weil sich es amortisiert und lohnt und auszahlt. So, das ist ja auch.
Ja.
Ist ja wohl völlig logisch, die machen das, weil es einen Haufen Geld abwirft. Also ich muss, also auch über diese Berechnung muss ich immer schmunzeln, weil es halt so, es ist völlig absurd, was die dann auch erzählen. Also du kommst da auch gar nicht, das ist auch das Problem, wenn du mit Linken darüber diskutierst, du kommst da inhaltlich nicht annähernd auf einen Nenner, ne? Das zeigt dann auch immer, dass so die meisten Diskussionen, das ist so ähnlich wie auch bei Zuwanderung und bei diesen generellen Glaubenssatzthemen von Linken, wo du merkst, okay, jetzt rüttelst du gerade an einer moralischen Grundfeste der BRD, irgendwann sagen die Leute dann sowas wie, ja, na, musst du ja auch, ist mir ja auch egal, musst du ja wissen, so ungefähr.
Ja,
Und
so die letzte Ausflucht.
ja, genau, und ich sage, ich bin da auch immer in unserem Kosmos, in unserem Lager am Werben. Ich hatte auch darüber auch mit Schickmar gesprochen und auch mit Zacharias Schalay. So, die sind dann auch alle, die sind, sag ich mal, nicht so technikbegeistert bei sowas, sondern die wollen da halt ihre Rüben ziehen im selbstgehäkelten Pullover. Ist ja auch alles okay. Ich habe auch gesagt, so, das könnt ihr alles machen. Und ihr müsst halt immer auf den Minimalkonsens kommen, unter Rechten die Realität zu sehen. Und die Realität ist ja, wir müssen 84 Millionen Menschen mit Strom versorgen. So. Und das will ich ja tun, gerade wenn ich umweltbewegt bin. Und ich kann den Gedanken sehr gut nachvollziehen, dass man die Natur nicht unnötig belasten will. So. Dann muss ich ja darauf kommen, dass ich Kernkraft gut finde. So.
Ja.
Und die sind dann schon so, dass sie sagen, ja, klar, natürlich, verstehe ich schon. Aber du merkst dann halt, die haben in der Regel gar kein Problem mit Kernkraft, nur es ist halt nicht so deren Metier,
Steckenpferd,
sage ich
ja.
mal. Also es
Ja.
interessiert die jetzt, also ist jetzt halt nicht so das, womit die sich Tag ein, Tag aus beschäftigen wollen. So, das ist halt einfach nicht das, was die jetzt, das ist ja auch in Ordnung. Du musst ja auch, sage ich mal, auch in einem, im rechten, im konservativen Spektrum hast du ja ganz verschiedene Leute und ganz verschiedene Motive, sich politisch zu engagieren. Und aber bei denen ist es zumindest so, also wenn ich mit denen darüber gesprochen habe, auch der Schick, dass er letztlich gesagt hat, ja, na klar, also er versteht das, ne? Also das ist dann, sag ich mal, in letzter Konsequenz ist es halt bei denen nicht so schick. Oh, das hahaha, Boomer-Wortwitz. Es ist bei denen nicht so en vogue, sage ich mal. Generell Energieproduktion ist, glaube ich, nicht so das große Thema bei diesen Kehre-Leuten beispielsweise.
Naja, sie gehen ja auch davon aus, dass ein Übermaß an Energieproduktion halt dann eben sozial irgendwann schädlich ist. Wir hatten Schick ja auch im Interview, das war auch mal ganz interessant, das so zu lesen. Aber weiß nicht, in der Betrachtung im 21. Jahrhundert hält halt vieles von dem nicht stand. Und da brauchen wir halt günstige Energie. Und wie du ja sagst, wenn du halt Öko bist oder auch voll Öko, dann gerade dann musst du ja eigentlich mittlerweile Kernkraftbefürworter werden, weil es halt einfach die super sauberste Energieproduktion ist. Und ich meine, es geht ja sogar ein bisschen in die Richtung. Das ist ja auch in ja, letzten 5, 6 Jahren mit Hambacher Forst und mit, wie heißt dieser andere Forst in Hessen, den sie auch platt gemacht haben, weiß gerade nicht mehr. Und da,
Dannenröder oder so,
ja,
Dannenröder,
richtig,
sowas.
richtig, Danni und Hambi, ja, die Linken sich dann auf den Bäumen verschanzt und da halt aus den Baumhäusern runtergekackt, weil sie da wochenlang nicht runter sind. Naja, auf jeden Fall ist es ja dann offenkundig für jeden, dass halt eben nicht nur der Tagebau, sondern bei Dannenröder Forst war es halt auch die Windkraft, dass es halt mittlerweile halt eben Wälder eingeschlagen werden, weil man halt einfach die Flächen für Windkrafträder braucht. Und du hast es eingangs ja gesagt, das ist ja viel, viel größer einfach. Und da braucht man das den Leuten noch nicht erklären. Die sehen das ja dann. Die sehen halt so einen schönen Wald. Und ich glaube, die Deutschen sind ja sowieso aufgrund unserer Romantik im 19. Jahrhundert sind ja sehr waldaffin und sehr waldverliebt durch alle politischen Strömungen hinweg. Und ich glaube, wenn man Deutschen halt zeigt, wie Bäume gefällt werden, dann blutet denen schon innerlich das Herz, obwohl die halt überhaupt keine Ahnung von Ökologie oder Forstwirtschaft
Vor
haben.
allem was, also was für ein Wald, wenn du dir jetzt diese, sag ich mal, diese minderwertige Aufforstung seit 45 anguckst, ist das noch das eine. Aber wenn du dir die Wälder anguckst, also diesen alten deutschen Waldbestand, den es ja auch in Thüringen und in Hessen noch gibt, dann du zerstörst halt wirklich Kulturgüter, ne? Also ist jetzt nicht nur das ist ja nicht irgendein Kiefernmischwald, den man da hingesetzt hat und sagt, ja, den nutzen wir jetzt hier zur Holzbeschaffung oder so, sondern das sind halt richtig alte Wälder, sich in diese Täler ziehen, die wirklich, sag ich mal, einen relevanten Teil deutscher Kulturlandschaft ausmachen. Wenn man da mal war, wenn man da so reinfährt, ich war vor 2,5, 3 Jahren das letzte Mal in Thüringen, da ist mir auch wieder, beziehungsweise bin ich da lang gefahren, auch durch Arnstadt und so. Und wenn man da so nach Thüringen reinfährt, auch das Atmosphärische einfach, ja, dass man so hat man das Gefühl hat, man fährt wie in Grimms Märchenwald. Das ist halt, ja, ist einzigartig. Das kannst du halt nicht wiederbringen. Das ist nichts, was du in irgendeiner CO2-Bilanz wieder ausgleichen kannst. Verstehst du? Das sind unwiederbringliche Kulturgüter, die du da einfach zerstörst, und die Leute da in ihren sterilen CO2-Rechnungen nicht drin haben.
Ja, vor allem, also die sind halt, das sind Wälder, die sind halt über 200 Jahre alt. Und selbst wenn jetzt das komplette Umdenken kommt und wir sagen, okay, wir wollen, dass unsere, ja was denn eigentlich, unsere Ur-Ur-Ur-Urenkel wieder so einen Wald haben, dann müssen wir halt jetzt diese Dinge anpflanzen. Und das ist halt so weit vorausgedacht. Also, und da sieht man halt auch schon, das haben dann vielleicht auch diese rechten Öko-Leute so ein Argument, dass es halt viele Dinge eben jenseits von Angebot und Nachfrage gibt, die man halt nicht so leicht markttechnisch quantifizieren kann, sondern dass da halt schon ein inhärenter, intrinsischer Wert ist, den man halt gar nicht aufmessen kann. Ich habe noch eine Quizfrage an dich, bei der du dich nur blamieren kannst. Und zwar, Philips, wo noch kurz auf die Sicherheit haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen. Das war nämlich auch so eine Ausarbeitung von der Bundesregierung damals, die hatten wir auch im Heft drin. Und zwar gab es in 2000ern so Stresstestanalysen, wie häufig halt da was schiefgehen kann. Und was glaubst du, wie häufig, also alle wie viele Jahre tritt rechnerisch eine Katastrophe oder ein GAU im Kernkraftwerk Philippsburg 2 auf?
Da, wenn du so fragst, dann muss es was Lustiges sein. Also sage ich alle 5000 Jahre.
Okay, alle 476 Millionen Betriebsjahre.
Ja, das klingt gut. Ich habe immer nur, das kannst du mir das mal schicken, das klingt ja interessant.
Ja, das schicke ich dir.
Ich weiß noch, ich war auf einer Podiumsdiskussion, da haben sich dann die Grünen tierisch geärgert im Nachhinein. Also haben sich bei der Schulleiterin beschwert, dass ich da so lange drüber reden durfte. Das war zur Europawahl. Ich hatte auch gesagt habe, dass alle anderen, dass das die EU als nachhaltig anerkennt und so weiter und dass alle anderen Länder darauf setzen, wie Rubla auf Löffel stehe. Und habe dann halt auch gesagt, so, ja, das frage ich mal bei Podiumsdiskussionen in Schulen, wie oft hattet ihr schon mal einen Stromausfall in der Schule? So, es sind dann ja meistens 12 Klässler. Ja, noch nie, eigentlich noch nie. Oder maximal halt einmal, so in 7 Jahren mal einmal ein Stromausfall, aber das ist ja schon selten und die haben ja auch nicht so ein Sicherheitsnetz wie ein Kernkraftwerk. So, okay, ja, okay, einmal, gehen wir jetzt mal davon aus, einmal in 7 Jahren, sage ich dann immer. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, so ein Kernkraftwerk, das hat drei autark laufende Stromversorgungssysteme und dann noch ein Notsystem. So. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr hattet in 7 Jahren einen Stromausfall und das Netz da ist noch stabiler und da wird ja, das ist ja kritische Infrastruktur, da, die haben anderes Stromnetz als jetzt eine Schule, aber rechnen wir das mal raus. So, das heißt, es müsste quasi dieses eine Mal in 7 Jahren, dieser eine Stromausfall, der müsste sich treffen mit zwei anderen Stromausfällen, die ihr alle 7 Jahre vielleicht einmal hattet jetzt, also zumindest ihr jetzt in eurer Schulzeit. Und das müsste in 7 Jahren gleichzeitig dreimal passieren hintereinander und dann noch das Notfallnetz ausfallen. Und dann ist es bei den neueren Reaktoren noch so, dass die sich dann einfach nur, dass sich das die Flüssigkeit, in der das angereichert wird, einfach verhärtet und einen natürlichen Korken bildet und da keine Kettenreaktion entstehen kann. So. Und wenn du denen das so vorrechnest und dann sagst, und jetzt müsst ihr euch überlegen, dieser Energieträger, und dann rechnest du denen vor, wie viel Windräder, das wissen ja auch immer die meisten nicht. Die meisten denken irgendwie, wir bauen ein Kernkraftwerk oder wir bauen ein Windrad, so ungefähr. Ja, das ist so der grüne Horizont von Schülern, die immer da bescheid wurden von irgendwelchen linken Lehrern. Und wenn du denen das alles so nur so anhand von Zahlen mal begreiflich machst, dann merkst du auch wirklich bei dem Thema, so wie bei fast keinem anderen Thema, wie denen so richtig durchrieselt, was man ihnen für eine Scheiße auftischt, ne? Und ich glaube auch, das ist das, warum die uns bei Podiumsdiskussionen in Schulen immer gerne fernhalten. Weil wenn man das einmal hört, das arbeitet ja in einem. Das ist ja wirklich wie wenn du in eine Seifenblase reinpiekst und sagst, ich lege hier einfach nur ein AfD-Flyer hin und ich lege in da 2 Zentimeter hinter deine Stirn einen einzigen kleinen Gedanken und der breitet sich jetzt aus. Und das ist ja bei vielen, das war ja bei dir so, bei mir so, neben dem Thema Provokation, was bei mir sicher auch ein Faktor war, war es bei mir auch so, dass man dann so dachte, okay, wo lügen die noch? Das ist falsch, das macht keinen Sinn, da wird dir Schwachsinn aufgetischt. Und ich glaube, da ist das Thema Kernkraft und Energieversorgung und so weiter ist so plakativ wie kein anderes. Aber das mit den Millionen Betriebsjahren ist natürlich besonders witzig.
Ich schicke dir mal die Quelle, gab es ein paar Auswertungen in den 2000ern. Ja, wir nähern uns langsam dem Ende des Podcasts. Ich würde aber von dir noch gerne wissen, also ja, die AfD stellt sich ja hinter Kernkraft, Aber für wie realistisch hältst du es denn, dass wenn jetzt zum Beispiel eine AfD-geführte Regierung kommt, dass dann wirklich wieder Kernkraftwerke gebaut werden? Wie teuer ist sowas, die zu starten? Kann man vielleicht die alten noch nicht abgerissen wieder reaktivieren? Also wie sieht da so ein mittelfristiger Horizont aus?
Ja, also wie realistisch ist was, das ist halt immer, ist eine
Alle
Frage.
476 Millionen Jahre.
Ja, also wie realistisch ist es, dass wir es noch 20 Jahre schaffen, unsere Energieversorgung nur auf Wind- und Solarenergie zu setzen? Ne? Das ist immer so meine Gegenfrage dann. Ich glaube, dieser implizite Defätismus, der von der Frage ausgeht, von dem darf man sich gar nicht erfassen lassen, weil hättest du mich vor 5 Jahren gefragt, wie realistisch ist das, dass Trump, als wir da diese Wahlnacht hatten, wo Trump dann nicht gewonnen hat und wo wir den Livestream gemacht haben, wie realistisch ist, dass Trump nochmal wiederkommt, da war ich damals echt ziemlich pessimistisch und ich hätte mich vor 5 Jahren gefragt, oder nimm die Landtagswahl 2022, wo wir in NRW 5,4% geholt hatten und ich froh war, dass ich nicht 2 Monate nach der Geburt meines Sohnes arbeitslos bin. Wie realistisch ist es, dass die AfD stärkste Kraft in Deutschland wird oder in Umfragen stärkste Kraft in Deutschland wird, hätte ich damals auch gesagt, schwierig. Aber deswegen versuche ich immer zu sagen, Stand heute kann man es sich schwer vorstellen, aber, und das ist ja das Gute, auch am Beispiel Gundremmingen, man hat ja nur die Kühltürme gesprengt. Ja? Was viel schlimmer ist, sind die Sachen, die man nicht so plakativ sieht, dass sie da irgendwelche Leitungen verätzen oder irgendwas, irgendwelche Dinge abbauen. Im Emsland hat man mir gesagt, der Leiter, der da dieses Besucherzentrum leitet, die SPD erzählt ja im Bundestag immer, ja, wir haben da mit RWE gesprochen und das ist alles zurückgebaut, man kann das alles gar nicht mehr nutzen. Wo ich schon immer lachen muss, weil natürlich so RWE sagt auch, ja, die Erneuerbare sind die Zukunft. Klar, so wie die Autoindustrie sagt, E-Autos sind die Zukunft in Deutschland und wir müssen alles auf E-Autos setzen, ist halt immer, wenn ich morgen sage, okay, ihr kriegt jetzt jedes Jahr 50 Milliarden Subventionen und müsst wieder 6 Liter Hubraumverbrenner bauen. Und dann sagt ihr VW, ja, 6 Liter Hubraumverbrenner sind die Zukunft. Und wenn ich hingehe und sage, Kernkraft ist die Zukunft und ihr kriegt dafür 50 Milliarden Subventionen pro Jahr pro Standort, dann sagen sie Kernkraft. Also das sind immer so Scheinargumente. Ja, das geht alles nicht mehr, das kann man nicht zurückbauen, kann man nicht wieder aufbauen. Im Emsland hat der Typ gesagt, ganz klar, da sind so ein paar Verkleidungen abgebaut und es sind so rudimentäre Rückbaumaßnahmen begonnen worden, aber es ist alles nichts, was man nicht wieder aufbauen könnte bisher. Also man könnte das wieder in Betrieb nehmen. Das ist so diese Fakten schaffen Argumentation von, ja, man kann ja eh nicht und so weiter. Doch, man kann auch Millionen Illegaler wieder in ihre Heimatländer schicken. Das ist halt die Frage, will man die alle, ja, oh, wir haben gar nicht so viele Airbus-Maschinen und so weiter. Klar, natürlich, das stimmt alles. Aber wenn man halt morgen sagt, okay, es gibt jetzt hier nur noch, wie die FDP sagen würde, Bett, Brot und Seife und ihr könnt kein Geld per Western Union in eure Heimatländer schicken und in eurer Heimat, wenn ihr da jetzt hingeht und uns unterschreibt, dass ihr nicht mehr wiederkommt, kriegt ihr einmalig 2000 Euro oder so und so weiter und so fort. Da gibt es ja, man muss es halt wollen. So, es war auch realistisch, dass Leute von der Parkbank verjagt werden, weil sie ein Buch gelesen haben während Corona. Dann ist es auch realistisch, dass man am Hauptbahnhof Bielefeld die Junkie-Szene wegkriegt. Das ist halt, Politik ist immer 90% wollen und 10% können. Und ich glaube, dass man im Maßstab des Horizonts, den man heute hat, des Handlungsrahmens, den man hat als Politik, wenn morgen die AfD übernehmen würde oder auch wenn sie 2029 übernimmt, dass man viele Dinge, wo man heute sagt, ach, das geht nicht und das ist so schwierig und so weiter, dann sagen plötzlich die gleichen Konzerne, die vorher gesagt haben, oh ja, alles ganz schlimm, so ähnlich wie bei Trump ja auch, Facebook und Bill Gates, sogar Bill Gates sagt jetzt, dass der Klimawandel nicht so wichtig ist und es wichtiger ist, dass man weltweite Armut bekämpft. Also das war einer der übelsten Klimawandelverfechter. Mark Zuckerberg hat diesen Zensuralgorithmus bei Facebook umgestellt und daran sieht man, Das sind halt Konzerne und die sind auf Subventionen angewiesen, die sind auf gute Standortbedingungen angewiesen und die spielen die Musik, die bestellt wird. So, und die Politik bestellt die Musik. Und wenn die AfD morgen die Partei ist, die Musik bestellt, dann sind diese Konzerne genauso schnell, wie sie es bei Trump sind sie dabei und sagen, alles klar, wenn ihr das Gegenteil von dem wollt, was die Grünen wollen und ihr jetzt regiert, dann machen wir das Gegenteil von dem, was die Grünen wollen. So, Punkt.
Was ja auch schon vielversprechend ist, dass es auch ohne AfD-Regierung schon trotzdem an so vielen Ecken und Enden zum Umdenken kommt. Also sei es jetzt, du hast beschrieben, Bill Gates, der jetzt von diesem Klimawandel-Schiff ausgestiegen ist sozusagen. Man sieht es ja bei der Werbung, dass halt überall jetzt nicht woke Werbekonzepte kommen. Tatsächlich war ja vorgestern, hast du es vielleicht gesehen, von Aldi Nord, die jetzt Markus Rühl als Werbepartner haben. Auch super witzig. Also halt der ehemals beste deutsche Bodybuilder, der sich öffentlich schon mehrfach gegen Linke und Grüne gewandt hat und da auch nicht mit Kritik spart. Und der ist jetzt einfach Werbeikone für Aldi Nord und zeigt halt mit seinen riesigen Armen und seinen Bizeps aufs Kühlregal, weil er die Preise drückt und die Leute feiern das halt. Und vor wenigen Wochen hätten wir halt gesagt, ja, ah, vielleicht ist das zu früh und keine Ahnung, lieber doch auf Nummer sicher machen, bis es halt einer macht und auf einmal merkt man, oh, es kommt ja an, weil wir schon viel weiter sind.
Also man merkt auch nur, um das abschließend noch zu sagen, selbst jetzt hier in Bielefeld, ja, Bielefeld ist eine linksgrüne Stadt, hier gab es einen rot-rot-grünen Rat und einen SPD-Bürgermeister. So, jetzt kommt wahrscheinlich Schwarz-Rot und es ist eine CDU-Bürgermeisterin. Und selbst hier in so einer Kommune, diese Fahrradstraßen, die da ungenutzt liegen, während daneben die Autos sich quetschen und in die Stadt nicht reinkommen, die Baustellen, die nicht fertig werden und so weiter und so fort, der Hauptbahnhof, der völlig assi ist. Das sind alles so Sachen, die erlebt ja jeder im Alltag. Und deswegen steigen wir ja in Umfragen, weil wir, sag ich mal, einfach die Realität, die die Menschen erleben, da sagen die, stimmt, die AfD sagt das, was wir schon als Problem wahrgenommen haben. Oder die adressiert das Problem, wo wir jetzt auch erkennen, dass es tatsächlich dysfunktional ist. Und ich glaube, dass das letztlich das Erfolgsrezept ist. Und da merkst du dann auch, anders als vor ein paar Jahren noch, wenn ich jetzt im ICE sitze oder am Hauptbahnhof stehe, da sind die Leute, wenn die dich erkennen, haben die wesentlich, erstens sind viel mehr freundlich als früher. Früher war das dann in 9 von 10 Fällen unfreundlich. Heute ist es fast immer oder ist immer 50-50. Und du merkst auch so, da gibt es dann Leute, die unterhalten sich offen mit dir im öffentlichen Raum, erzählen dir ihre Sorgen, wollen sich mit dir auf einen Kaffee treffen, Unternehmer und so weiter und so fort. Und auch normale Leute, die, sag ich mal, aus allen Bereichen des Alltags sind, beim Bäcker oder so, sprechen die dich an, sagen, ja, wir haben dein Video gesehen an diese Ferhat-Kotschak-Nummer. Da habe ich abends dann noch in Berlin, war ich noch was essen, habe mich ein Deutsch-Türk auf der Straße angesprochen und sagt so, ja, ich hab das gesehen, richtig geil, der Zecker ist das richtig gezeigt. Und so, wo ich mir dann halt auch mal so denke, okay, sind jetzt nicht so die Sachen, wo man im engeren Sinne vor 5 Jahren gedacht hätte, dass einem das als AfDler ständig passiert. Also da merkst du auch ganz massiv, wie so der Zuspruch steigt und wie auch der, noch wichtiger, der Hass, so dieser anerzogene Hass, oh, das ist ganz schlimm, die AfD ist ganz böse und das sind alles nur sinistre Menschen mit niedersten Motiven, dass die Leute halt einfach erkennen, nee, das sind, auch wenn sie uns nicht bei allem recht geben, aber so, nicht nur wir als AfD, auch wir als Grauzone, alle Rechten, wir sind halt auch einfach nur normale Leute, die, sag ich mal, gewisse Dinge wahrnehmen und adressieren und damit deutlich häufiger im Recht sind als viele Linke, wie man
Das
nirgendwo so
stimmt.
schön wie in Deutschland beobachten kann.
Ja, lieber Kneller, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen Input zu Kernkraftwerken und natürlich auch der Übergang dann zur Werbung von deinem Buch, denn es gibt gute Gründe, mit dem Linksein aufzuhören, nämlich mindestens 20. Also, wer mal bei uns im Shop nachschauen möchte, du hast bei uns ein Buch geschrieben, das gibt es jetzt auch in der, ich glaube, vierten Auflage schon, dritten oder vierten Auflage. Unbedingt mal reinschauen als Einstiegslektüre, warum man mit dem Linksein aufhören möchte, kann man auch gerne Verwandten, Bekannten schenken. Ja,
Ist
abschließend
jetzt
nochmal
wieder
vielen Dank.
Weihnachtszeit und da höre ich tatsächlich auch, also ich höre das wirklich von Leuten, ist jetzt kein Werbegag oder so, dass die das ihren Verwandten schenken und die dann halt wirklich sagen danach so, ja, also jetzt kann ich dich immerhin besser verstehen, so, also oder sogar, ja, gut, da sind schon viele interessante Punkte drin, die ich gar nicht so wusste oder so. Also es ist tatsächlich, scheint sogar eine gewisse Wirkung zu entfalten.
Jenseits unserer eigenen politischen Grenzen. Super. Vielen, vielen Dank und vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.